Und wenn wir diese Leute nicht vorher ausgebildet haben und mit der Wehrpflicht Grundkenntnisse vermittelt haben, dann stehen die im Zweifelsfall 2 Wochen in der Turnhalle und üben dort mit einem Holzgewehr und werden dann an die Front geschickt. Ja.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus 1. Die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt
es gibt eine absolute Mehrheit. Ja moin, hier ist Jan Schippmann und hiermit melden wir uns zurück aus unserer kurzen Sommerpause. Wir haben euch vor dem Break nach euren Wünschen für diesen Podcast gefragt und erstmal vielen lieben Dank für all die Rückmeldungen. Eine Sache, die dabei herausgekommen ist, ihr wünscht euch in Zukunft häufiger auch jüngere, unbekanntere Politikerinnen und Politiker, die das Zeug haben, dieses Land in Zukunft zu prägen. Und ey, das setzen wir direkt um. Und deshalb erstmal eine kurze Frage. Was haben eure Opas denn so beruflich gemacht? Das klingt jetzt erstmal weird, aber der Opa von meinem heutigen Gast war Bundeskanzler. Johannes Volkmann ist der Enkel von Helmut Kohl und mit nur 28 Jahren sitzt er jetzt selbst für die CDU im Bundestag. Wir reden heute unter anderem darüber, warum er als junger Mann für eine Wehrpflicht ist und ob die schwarz-rote Regierung junge Menschen heftig abzockt. Los geht's. Herzlich willkommen, Johannes Volkmann.
Vielen Dank, hallo.
Es muss Sie wahrscheinlich mittlerweile wahnsinnig nerven, dass Sie ständig auf Ihren Opa Helmut Kohl angesprochen werden. Deshalb halten wir das hier heute sehr kurz.
Vor allem in Intros.
Ja, aber natürlich ist das sauspannend für Leute, die Sie noch nicht kennen. Ja. Wie viel Anteil hat denn Ihre Familiengeschichte daran, dass Sie selbst in die Politik gegangen sind?
Naja, mein Großvater hat viele Verwandte. Ich bin der Einzige, der sich entschieden hat, Berufspolitiker zu werden. Insofern, ich glaube, das war schon ganz überwiegend meine eigene Entscheidung. Klar, man ist immer geprägt von seiner Herkunft, aber da gab es andere Faktoren, die prägender waren.
Viele werden sich denken, wenn man Kohl-Enkel ist, dann muss man in die CDU gehen. War es für Sie immer so klar, dass es die CDU wird oder waren da auch andere Parteien in der Verlosung?
Ich glaube, das hätten auch andere Parteien sein können. Was mich damals politisiert hat, war, dass bei mir in meinem Heimatort die Grundschule geschlossen wurde. Und es war eine Ampelregierung auf Kreisebene, die das gemacht hat. Die CDU, die dagegen sich eingesetzt hat. Und es war dieses lokale Thema, was eigentlich so mein erster politischer Moment war. Und es hätten vielleicht auch andere Parteien sein können.
Welche wäre es am ehesten geworden?
Also ich bin, glaube ich, von meinem Grundkompass ein bürgerlicher Mensch. Wenn die FDP noch eine verlässlich bürgerliche Partei gewesen wäre, wäre das sicherlich auch eine Option gewesen. Aber ich bin ganz glücklich in der Union als politische Heimat.
So ein bisschen wie die Tochter von Horst Seehofer in Bayern, die ja da auch zur FDP gegangen ist. Ich weiß nicht, was da der Vater sagt. Haben Sie das Gefühl, dass manche Leute in der CDU anders mit Ihnen umgehen, weil Ihr Opa so eine Parteilegende ist?
Kann ich ja nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie quasi der Gegencase aussieht, wie jemand mit mir umgehen würde, wenn er das nicht weiß. Also dadurch, dass es mittlerweile die meisten wissen, kann sein, dass manche mich anders beurteilen, dass Erwartungen anders sind, dass man auch mehr unter Beobachtung bei manchen Punkten steht, aber in meinem politischen Alltag ist es für mich kein Unterschied.
Sie haben selber schon mittlerweile einen für 28 Jahre ziemlich beachtlichen Lebenslauf. Unter anderem haben Sie in England und China studiert. Sie waren ganze 5 Jahre Büroleiter bei einem Europaabgeordneten der CDU und dazu Kreistagsvorsitzender, Beisitzer im CDU-Bundesvorstand und. Wo wollen Sie denn am liebsten hin, wenn Sie es sich aussuchen könnten? Also was wäre das absolute Traumamt?
Also im Moment stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, ich habe den besten Job der Welt. Ich bin mega glücklich, dass ich im Bundestag gelandet bin, dass die Wähler bei mir in der Heimat gesagt haben, jawohl, der kann uns in Berlin vertreten. Und dass ich dann auch noch in den Auswärtigen Ausschuss gekommen bin, was ungewöhnlich ist, dass das klappen kann in der ersten Wahlperiode, hat mich echt wahnsinnig gefreut. Also ich habe, jetzt haben Sie ja eben erwähnt, so einen gewissen China-Bezug aus meinem Studium und auch aus meinem Interessengebiet und dass ich jetzt für Ostasien mich damit maßgeblich beschäftigen darf, das freut mich wahnsinnig.
Warum ist das ungewöhnlich für die erste Legislatur?
Ich glaube, es ist üblicherweise ein Ausschuss, in dem eher erfahrene Mitglieder sind. Also wenn ich das mal angucke, wer zum Beispiel im aktuellen Auswärtigen Ausschuss sind, da sind viele Kollegen, die in der letzten Wahlperiode Minister waren, in der Ampelregierung beispielsweise, unser Ausschussvorsitzender Armin Laschet bringt sehr viel Erfahrung mit. Und umso schöner, dass ich jetzt als Neuling dort rein darf.
Und da schließt das Thema, das Sie uns mitgebracht haben, nahtlos an, weil es ist ein Riesenbrocken, deswegen gehen wir direkt rein.
Spätestens seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 ist klar, der Frieden in Europa ist so bedroht wie lange nicht mehr. Die Schuldenbremse wurde für Verteidigungsausgaben gelockert. Die Bundeswehr wird besser ausgerüstet und es wird wieder über einen verpflichtenden Wehrdienst diskutiert. Aber reicht das? Was für Herausforderungen stehen Europa jetzt bevor Und wie können wir verhindern, dass der Krieg in der Ukraine zu einem europäischen Großkrieg wird?
Sie sind Experte für Außenpolitik. Wie gerade schon festgestellt, sitzen Sie im Bundestag im Auswärtigen Ausschuss. Und wenn diese Folge erscheint, sind Sie außerdem gerade erst wieder in der Ukraine gewesen. Warum ist genau der Bereich das Thema, das Sie als junger Politiker so sehr interessiert?
Naja, ich war schon immer ein sehr international interessierter Mensch. Also ich habe mein Studium ja auf verschiedenen Kontinenten verbracht und ich finde, die ganz wichtigen Fragen unserer Zeit, die können wir nicht national in Deutschland lösen, sondern nur europäisch gemeinsam. Wie erhalten wir den Frieden? Wie lösen wir gemeinsame globale Probleme? Und ein Großteil der wesentlichen Probleme, die wir in diesem Land haben, sei es Migration, sei es die Frage der Zukunft von Klima und Umwelt, das sind alles transnationale Probleme, die man nicht alleine als Nationalstaat lösen kann, sondern wo es zumindest mal europäische Zusammenarbeit braucht, in meisten Fällen aber internationale Zusammenarbeit. Und daher mein Interesse für die Außenpolitik.
Das Thema, das Sie uns mitgebracht haben, ist den Frieden in Europa sichern. Wir wissen mittlerweile wohl alle, so ernst wie jetzt war es lang nicht mehr. Und Sie haben uns mehrere Punkte mitgebracht, in denen Deutschland und Europa jetzt reagieren müssen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Und der erste Punkt, den Sie genannt haben, ist Frieden durch Stärke. Was heißt das für Sie ganz konkret?
Die Frage ist ja, wie erhalten wir Frieden in Europa? Und eine ganz wesentliche Diskussion, die wir in Deutschland, glaube ich, haben, wenn man mal vergleicht, was sagt so die AfD, was sagt Sarah Wagenknecht und was sagen wir auf der anderen Seite, ist, wird Frieden dadurch erhalten, dass man sich möglichst auf den anderen zubewegt, sagt, also Putin nimmt sich die Krim, wir reagieren am besten nicht darauf, bauen Nord Stream 2, Putin annektiert den Donbass, wir sollten wieder nicht mit Sanktionen oder mit der Unterstützung der Ukraine reagieren, also quasi durch Schwäche, durch Konzession.
Appeasement,
genau, das historisch nennt man das Appeasement. Und da gibt es dieses schöne Zitat von Churchill, Appeasement ist wie ein Krokodil zu füttern, in der Hoffnung, dass es einen als letzten frisst. Und deswegen ist unsere Gegenposition zu sagen, nein, wir erhalten den Frieden in Europa nur aus einer Position der eigenen militärischen Stärke. Es darf sich nicht lohnen, durch Gewalt Grenzen zu verschieben. Und solange wir uns aber nicht selbst verteidigen können, sind wir erpressbar. Sind wir abhängig von zum Beispiel auch unseren amerikanischen Freunden. Und diese Abhängigkeit spüren wir, glaube ich, gerade beim Handelskonflikt, bei vielen anderen Themen, dass das eben ein Druckpunkt ist. Und Frieden durch Stärke erhalten heißt eben, dass Europa sich für seine eigene Sicherheit kümmern muss.
Anfang des Jahres ist die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert worden. War das für Deutschland der Gamechanger? Und was ist seitdem passiert?
Ich glaube, wenn wir die Schuldenbremse nicht für Verteidigungsausgaben gelockert hätten, dann hätten wir jetzt ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir brauchen nun mal finanzielle Ressourcen, um unsere Freiheit zu verteidigen. Ich bin jemand, der sehr für finanzielle Generationengerechtigkeit eintritt, aber diese finanzielle Generationengerechtigkeit hat eben kaum einen Wert, wenn sie auf Pump in dem Sinne gebaut ist, dass sie nicht mit einer soliden Absicherung in Form von Militärsicherheit garantiert werden kann. Also ein Kollege aus Estland hat das sehr, sehr zugespitzt mal im Europäischen Parlament formuliert. Er hat gesagt, was bringt es uns, wenn wir 5% mehr Gehalt zahlen, wenn unsere Lehrer nächstes Jahr Russisch unterrichten? Das ist natürlich ein Satz, den man in Deutschland in dieser Form nie politisch sagen würde, weil auch diese Bedrohungslage nicht so akut ist wie im Baltikum. Aber ich glaube, es veranschaulicht ganz gut, dass wir schon bereit sein müssen, unseren eigenen Schutz und unsere eigene Sicherheit etwas zu investieren, wenn es uns denn etwas wert ist. Mhm. Und wenn es uns nichts wert ist, dann dürfen wir uns eben auch nicht wundern über die Konsequenzen, die das hat. Und ich glaube, und mein Plädoyer ist eben auch auf Basis unserer jüngeren deutschen Geschichte, wir hatten ja diese Situation im Kalten Krieg schon mal, im NATO-Doppelbeschluss, bei anderen Fragen, dass es sich lohnt, in die Verteidigung unserer Freiheit zu investieren.
Ist denn seitdem die Schuldenbremse gelockert wurde, viel passiert?
Ja, also es ist zunächst einmal war es ein ganz wichtiges Signal. Wir haben ja auf dem NATO-Gipfel jetzt jüngst die Diskussion gehabt, dass eigentlich die Amerikaner zunehmend skeptisch unter Trump gegenüber der NATO stehen. Und ich glaube, das hat Friedrich Merz auch in der Öffentlichkeit schon mal formuliert, wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn wir nicht vorangegangen wären, wäre die Chance sehr real gewesen, dass die Amerikaner die NATO verlassen hätten und die Bündniszusagen aufgekündigt hätten. Und was wir jetzt konkret innenpolitisch machen, ist, wir restrukturieren die Finanzierung der Bundeswehr, um dafür zu sorgen, dass das Geld auch wirklich in der Truppe ankommt. Und das ist eben eine große Aufgabe, dass das Geld, was wir aufnehmen, eben auch effizient ausgegeben wird. Und da gibt es sicherlich Potenzial zur Verbesserung.
Viele Verteidigungsexperten gehen davon aus, dass Russland die NATO irgendwann testen wird und ein NATO-Mitglied attackieren wird, um zu prüfen, ob es eine Reaktion gibt. Gestritten wird eher um den Zeitpunkt, ob das jetzt in 2, 3, 4, 5 Jahren oder noch später passieren wird. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Naja, ich würde sehr ernst nehmen, was die Experten uns sagen. Also wenn der Chef des Bundesnachrichtendienstes öffentlich erklärt, dass bis 2029 diese Gefahr sehr real ist, und das ist nicht mehr lang, das sind 4 Jahre, das ist diese Wahlperiode, dann tut er das ja nicht, um der Bevölkerung Angst einzujagen, sondern aus tiefer Sorge um die Sicherheitssituation in unserem Land. Und das ist so ein bisschen wie bei Don't Look Up, diesem Film, wo es um Umweltfragen geht, ist es hier bei Sicherheitsfragen auch so. Stellen wir uns einer unbequemen Realität, nämlich dass wir heute aus eigener Kraft nicht verteidigungsfähig sind, und sind wir bereit, auch wenn es politisches Umsteuern kostet, daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen? Oder sagen, haben wir so liebgewordene Glaubenssätze, dass man durch irgendwie Waffen nie Frieden schaffen kann, und hält man daran so fest, dass man sich nicht mehr politisch bewegen kann? Und das ist die große Richtungsentscheidung, vor der wir stehen. Und ich bin wirklich froh, dass wir als Koalition uns für die erste Richtung entschieden haben.
Dann reden wir mal über die Konsequenzen. Thema Finanzen hatten wir gerade schon. Sie setzen sich auch für eine Wehrpflicht ein, und das als junger Mann. Verstehen Sie, dass die Forderung bei vielen anderen jungen Menschen sehr kritisch ankommt?
Ich kann verstehen, dass zunächst mal der Eindruck bei der Wehrpflicht ist, mir wird was weggenommen. Nämlich ein Jahr meines Lebens, die ich dann für das Land an der Waffe leisten muss. Aber ich glaube, es ist das Gegenteil. Wir gewinnen etwas. Wir gewinnen nämlich Sicherheit. Es kann in einem Staat, in einer Demokratie insbesondere, keine Rechte ohne Pflichten auf der anderen Seite geben. Und es ist eine große Errungenschaft seit der Französischen Revolution, dass wir als Bürger in einer Demokratie, in einer Republik, unseren Staat selbst tragen. Das gilt nicht nur für die Steuern, die wir zahlen, sondern eben auch für seine Sicherheit. Mhm. Am Ende ist die Frage, die wir uns stellen müssen bei der Wehrpflicht, wenn es tatsächlich zum Bündnisfall kommt und wir in der ersten Welle 490.000 Soldaten ungefähr mobilisieren müssen, um Bündnisverteidigungsbeitrag zu stellen. Die Bundeswehr aber heute nur um die 200.000 Dienstposten, wenn es gut läuft, 200.000 Dienstposten mobilisieren kann. Woher kommen die anderen 290.000? Und wenn wir diese Leute nicht vorher ausgebildet haben und mit der Wehrpflicht Grundkenntnisse vermittelt haben, dann stehen die im Zweifelsfall 2 Wochen in der Turnhalle und üben dort mit einem Holzgewehr und werden dann an die Front geschickt. Und ich glaube nicht, dass das verantwortungsvoll ist. Es geht hier auch darum, also durch die Vorbereitung, durch die Wehrpflicht, durch die Vorbereitung auf den Worst Case zu verhindern, dass dieser Worst Case hier eintritt, glaubwürdig abschrecken zu können gegenüber Putin. Und ich halte es auch insgesamt für sinnvoll, dass wir nicht nur über die Wehrpflicht reden, sondern langfristig über die Weiterentwicklung der Wehrpflicht zu einem Gesellschaftsjahr. Dass es auch aus vielen Gründen richtig sein kann, unserem Land, unserem Staat etwas zurückzugeben. Und das muss dann nicht alleine in den Streitkräften sein, sondern kann ja auch in zivilen Rettungsorganisationen sein. Man kann ja auch die Wehrpflicht verweigern, wenn man damit ein Gewissensproblem hat. Aber dem Staat, der Gemeinschaft, ein Jahr zurückzugeben, nachdem er einem so viel ermöglicht hat in der Schule und im Bildungssystem, das ja in Deutschland als einer der wenigen entwickelten Länder der Welt fast vollständig kostenfrei ist, ist, glaube ich, was vertretbar ist.
Im Koalitionsvertrag steht, wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Kein halbes Jahr später wird über einen verpflichtenden Dienst gesprochen. Finden Sie die Kommunikation bei dem Thema gelungen?
Ich glaube, der Satz im Koalitionsvertrag, die müssen Sie schon vollständig zitieren, nach schwedischem Modell. Und das schwedische Modell sieht eben auch eine verpflichtende Komponente vor. Das heißt also, jetzt ist die Aussage auch seitens des Bundesverteidigungsministers jetzt erstmal zu sagen, wir möchten es versuchen mit Freiwilligkeit, je nachdem, wie viele Leute wir bekommen. Aber ich glaube, dieser Versuchszeitraum, der muss eben sehr eng definiert sein, auch mit sehr engen Erfolgskriterien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alleine durch Freiwilligkeit auf die notwendigen Dienstposten kommen werden. Und deswegen ist die Junge Union schon seit geraumer Zeit dafür, dass wir eben eine Wehrpflicht einführen.
Aber das schwedische Modell unterscheidet sich ja von der Wehrpflicht, die wir noch vor wenigen Jahren hatten.
Das stimmt. Das ist nicht nach einem, also das Modell, vielleicht um das auch für die Zuhörer und Zuschauer zu differenzieren. Das Modell, was wir vor einigen Jahren hatten, war, dass ein gesamter Jahrgang gemustert wird und dann, solange man nicht untauglich ist, eingezogen wird. Das schwedische Modell priorisiert nach den Bedürfnissen der Streitkräfte. Also wenn die Streitkräfte sagen, wir brauchen quasi dieses Jahr nur 20.000 oder 50.000 Mann, dann wird auch nur diese Anzahl an Leuten wirklich eingezogen, basierend auf der Tauglichkeit.
Genau. Und wie viele Leute überhaupt ausgebildet werden können.
Richtig, genau. Und deswegen, das schwedische Modell finden wir in dieser Hinsicht sehr gut, weil es eben praktikabel ist. Uns geht es hier nicht darum, per se jeden zur Bundeswehr zu schicken, weil wir sie zur Bundeswehr schicken wollen, sondern es geht darum, dass wir verteidigungsfähig werden. Das heißt, diese Wehrpflicht muss sich orientieren an den Bedürfnissen und auch den Kapazitäten der Bundeswehr. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man diese Kapazitäten ja auch aufbauen kann. Also wenn wir heute nicht ausreichend Kasernen oder Ausbilder haben, dann liegt es daran, dass wir das in den letzten Jahren abgeschmolzen haben und das wieder aufzubauen. Ja. Dafür haben wir ja die finanziellen Mittel jetzt zur Verfügung gestellt.
Sind Sie auch für eine Wehrpflicht für Frauen? Ich meine, dafür müsste man das Grundgesetz ändern, aber sind Sie auch dafür?
Prinzipiell, habe ich ja gesagt, bin ich für die Fortentwicklung zum Gesellschaftsjahr. Mhm. Was aber, glaube ich, wichtig ist, was man verstehen muss, die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Mhm. Das heißt, es braucht einfach eine absolute Mehrheit im Bundestag, um sie wieder einzuführen. Sprich, CDU, CSU und SPD können das alleine tun. Mhm. Wenn wir ein Gesellschaftsjahr einführen wollen, wenn wir die Wehrpflicht auf Frauen erweitern wollen, wenn wir zum Beispiel auch die Wehrpflicht umstrukturieren wollen, verfassungsmäßig, dann können wir das nur mit einer Zweidrittelmehrheit, und das würde bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen im Deutschen Bundestag erfordern, dass wir entweder mit der AfD oder mit der Linken diesen Beschluss gemeinsam fassen, und das erscheint mir nicht realistisch.
Wenn man auf andere europäische Länder schaut, auf die baltischen Staaten, auf Finnland oder Polen, da erlebt man, dass die Gesellschaft dort auf einen möglichen Krieg mit Russland deutlich besser eingestellt ist, auch mental. Warum tun sich Deutsche da so schwer mit?
Ja, ich glaube, das erfordert natürlich, sich dieser Bedrohungssituation erstmal zu stellen. Und das ist unbequem. Niemand denkt gerne daran, dass diese Bedrohung existiert. Ich persönlich auch nicht. Also es ist natürlich viel bequemer, innerlich an andere, an schöne Dinge zu denken. Und wir wollen das ja auch nicht, aber es ist etwas, was uns objektiv aufgezwungen wird. Und da sind die Länder, die eine unmittelbare Bedrohungswahrnehmung haben. Ich meine, Finnland hat eine hunderte, wahrscheinlich über 1000 Kilometer lange Grenze mit Russland. Mhm. Baltischen Staaten ebenso sind tagtäglich Ziele von hybriden Angriffen von Russland. Da ist diese Bedrohungswahrnehmung akuter und dadurch auch die Bereitschaft höher. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland die Leute dafür sensibilisieren, dass wir eben schon längst nicht mehr im Frieden sind. Jeden Tag führt die Russische Föderation auf deutschem Boden Operationen durch in Form von Sabotageakten, wenn gerade mal wieder irgendein Bahnkabel zerschnitten wurde, brennt, was meistens nicht zuordnenbar ist, gehen viele Dienste in der Zuordnung davon aus, dass es sich um gezielte staatliche Sabotage handelt. Wir haben hunderte, tausende Cyberangriffe jeden Tag auf deutsche Unternehmen, auf Kliniken, auf wirklich teilweise richtig perfide Ziele. Und das geht alles aus unserem großen Nachbarn im Osten. Und solange wir uns quasi dieser Bedrohungssituation nicht stellen, sind wir auch nicht bereit, gesellschaftlich daraus die Schlussfolgerungen, die notwendig sind, zu ziehen. Aber ich habe den Eindruck, dass Teile der Bevölkerung da schon weiter sind als die Öffentlichkeit. Also wenn man die Umfragen sieht, auch die Bereitschaft zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, da hat sich ja enorm was verschoben in den letzten Monaten. Und das ermutigt mich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Das führt uns aber wunderbar zum zweiten Punkt. Und zwar ist es, dass Deutschland lernen muss, auch auf hybride Kriegsführung und Propaganda angemessen zu reagieren. Wie schaffen wir es denn da, widerstandsfähiger zu werden?
Ja, also Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie man es schon nennt, ist ein super wichtiger Punkt. Und ich glaube, den haben wir nach dem Ende des Kalten Kriegs so ein bisschen verlernt. Also im Kalten Krieg war klar, es gibt eine Systemkonfrontation zwischen kommunistischen Staaten und dem kapitalistischen freien Westen. Und man war sich seines eigenen Standpunkts und auch den Narrativen der Gegenseite sehr bewusst. Und Peter Pomerantsev, das ist ein russischer Journalist, ein britischer Journalist russischer Herkunft, hat das mal sehr schön beschrieben. Das Ziel des modernen russischen Propagandakriegs ist nicht mehr wie in Zeiten des Kommunismus, den Westen davon zu überzeugen, dass das eigene System überlegen ist. Mhm. Sondern es ist eine Form von Vergiftung der politischen Landschaft durch Zynismus. Wir sind nicht gut, aber ihr auch nicht. Mhm. Und politische Konflikte in Ländern zu schüren, sodass es am Ende eigentlich egal ist, welches System man hat, weil sind ja eh alle korrupt. Also nicht nur wir, sondern ihr auch. Und dadurch die Bevölkerung zu so einer Abstumpfungsreaktion gegenüber politischen Realitäten zu bringen, sodass es am Ende eben durch Zivilgesellschaft, durch Demokratie keinen Widerstand mehr gibt gegen autoritäre Takeover, gegen eine Oligarchisierung der Gesellschaft. Und dem müssen wir, glaube ich, vorbauen, indem wir zunächst mal diese Systemkonfrontation, die sich jetzt verlagert hat, von Kapitalismus versus Kommunismus auf liberale Demokratien gegen Autokratien deutlich machen und das dafür viel, viel mehr sensibilisieren und auch erklären, worin eigentlich der Wert darin liegt, in einer freien Demokratie zu leben. Also warum ist denn unser System gut? Warum ist es richtig, dass wir wählen? Warum ist es richtig, dass sich Leute engagieren? Warum führen politische Skandale nicht dazu, dass man das, oder sollte nicht dazu führen, dass man das politische System insgesamt ablehnt, sondern dass man sich einbringt, um es besser zu machen und es aufzuarbeiten? Also quasi eine konstruktive Haltung gegenüber der Politik insgesamt, das ist ein ganz hoher Wert, den wir vom Bildungssystem angefangen, bis hin zu den Medien und unserer öffentlichen Diskussion kultivieren sollten und nicht verächtlich machen sollten.
Aber wie soll das funktionieren? Also ich meine, man hört ja jeden zweiten Tag irgendwo irgendein Plädoyer für die Demokratie und trotzdem sind die Extremisten immer stärker.
Ja, aber ich glaube, dass diese Plädoyers für die Demokratie halt häufig sich so phrasenhaft und hohl anfühlen. Also ich glaube, wenn wir die Demokratie stärken wollen, dann müssen wir die Responsivität, also die Fähigkeit der demokratischen Strukturen auf Wünsche von Bürgern zu antworten, stärken. Sprich, wenn die Mehrheit der Deutschen eine andere Migrationspolitik möchte, dann können wir nicht über Jahre dieses Problem aussitzen, als Partei in der politischen Mitte und so zu tun, als ob es nicht existieren würde und als ob jeder, der das anspricht, rechtsextrem ist. Mhm. Und da darf man sich nicht wundern, dass Leute das Vertrauen ins politische System verlieren. Gleiches gilt auch für andere politische Diskussionen, die, glaube ich, wo wir die Meinungskorridore viel zu eng gezogen haben und Menschen das Gefühl haben, dass die Parteien der politischen Mitte sie nicht mehr vertreten.
Aber fallen Leute weniger auf russische Propaganda rein, wenn wir jetzt die Migrationsproblematik klären?
Ich glaube, Leute fallen dann weniger auf Propagandanarrative rein, wenn sie einem politischen System zutrauen, ihre Probleme zu lösen. Also es ist eine Vertrauensfrage in die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie. Und wenn wir in die Umfragen schauen, was sind Probleme, die Menschen haben, die Kommunen haben, ist Migration ein sehr weit oben stehendes Problem. Das heißt, wenn ich das gelöst bekomme, dann nehme ich so ein bisschen den Nährboden, auf dem Zynismus, auf dem Politikverdrossenheit und auf dem Ablehnung des demokratischen Systems wachsen können.
Wenn man mal auf
abgesehen davon, dass ich auch eine Sache richtig halt richtig finde, dort umzusteuern. Ich finde, man darf das nie alleine taktisch begründen, sondern es muss da am Ende auch um die Sache gehen.
Ja, wenn man jetzt, also wenn man es ein bisschen weiterdenkt und jetzt gerade sieht, irgendwie wie weit beispielsweise schon KI ist auch in der Entwicklung. Wie groß ist denn da Ihre Sorge, dass die KI, dass KI deutlich inflationärer für Propaganda und Desinformation genutzt werden kann und Leute es immer schwerer haben, das auch auseinanderzuhalten?
Also man muss immer damit rechnen, historisch, dass mit jeder medialen Revolution diese Dinge zunächst für Propaganda verwendet werden. Also beim Buchdruck, nachdem wir damit Bibeln gedruckt haben, waren die ersten Sachen, die damit gedruckt wurden, Flugblätter, die während der Reformation propagandistisch entweder die katholische oder die evangelische Seite verhetzt haben. Also dass neue Technologien immer ein hohes Missbrauchspotenzial mit sich bringen, das ist klar. Aber ich glaube, die Antwort eines aufgeklärten Staats darauf darf nicht sein, dem gegenüber verängstigt aufzutreten und zu versuchen, diese Technologien zu unterbinden, sondern man muss eben umso mehr Medienkompetenz schulen und umso mehr zu versuchen, als liberale Antwort darauf, eigenen, besseren Content zu erzeugen. Und dass das nicht funktioniert im Zeitalter von Social Media, die Befürchtung haben viele. Also wir sehen es ja gerade, wenn man schaut, welche Parteien haben die höchste Followerschaft auf TikTok, auf Insta, dann sind polarisierende Botschaften, die wir gegen die Narrative ausspielen, deutlich einfacher zu vermitteln, als wenn man jetzt differenziert versucht zu erklären, warum ist das so.
Ja, das Problem haben wir schon seit vor TikTok.
Ja, absolut. Und es wird, glaube ich, immer stärker. Und deswegen weiß ich nicht, kann ich nicht garantieren, dass es am Ende wieder so sein wird, dass quasi wie beim Buchdruck sich dann irgendwie eine Verantwortungskultur über die Jahrzehnte durchsetzt, die dann dazu führt, dass man das regulieren kann, weil wir auch immer weniger Zeit haben, die Innovationszyklen immer kleiner werden. Aber für den Moment ist es meine beste Hoffnung, dass uns das gelingt, weil wenn nicht, was ist denn die Antwort? Dass wir anfangen, Algorithmen zu manipulieren oder zu zensieren, also wie in China mit KI umgegangen wird, quasi den Algorithmus zu füttern mit regierungstreuen Informationen, und wenn man dann irgendwie fragt, was ist der Dalai Lama, dann kommt entweder gar nichts oder ein komisches Narrativ. Also
oder Winnie Pooh.
Oder Winnie Pooh, genau. Klassiker. Oder man kann das ja noch weiter ausweiten. Also das kann ja nicht die Alternative sein in unserem System, sondern wir müssen darauf setzen, dass der mündige Bürger am Ende in der Lage ist, selbst Informationen zu bewerten und nicht betreut zu denken.
Müssen wir denn da schon in den Schulen ran, wie beispielsweise auch in Finnland? Da gibt es quasi Anti-Desinformationsunterricht, in dem Medienkompetenz beigebracht wird, aber auch wie man mit Fakes oder Propaganda umgeht.
Ja, also ich glaube, es ist ein wesentlicher Teil der politischen Bildung, eben dafür zu sensibilisieren. Ich bin kein Bildungspolitiker, deswegen weiß ich nicht, was bereits in diesem Feld alles schon passiert. Kann das nur sehr eingeschränkt beurteilen. Es ist ja auch im Bildungsföderalismus zunächst einmal Länderkompetenz. Aber auf jeden Fall. Also ich bin prinzipiell sehr dafür, dass wir genau in diese Richtung gehen.
Ich würde noch gerne schnell auf einen dritten Punkt gehen, und zwar, dass Europa nur gemeinsam in der Welt ernst genommen werden kann. Nur die EU hat das Gewicht, als Player etwas zu verändern. Was muss Europa tun, um nicht zum Spielball von der USA oder China zu werden?
Naja, die Europäische Union ist ungefähr 450 Millionen Menschen in einer Welt von 7 Milliarden. Immer noch ein relativ starker Wirtschaftsblock, also je nachdem, wie man es rechnet.
Mehr als die USA.
Genau, also etwas kleineres BIP als die USA, mehr Menschen als die USA. Genau. Und beim BIP mit China verglichen, je nachdem, ob Kaufkraft oder nicht, aber können sagen, also wir sind auf, können auf Augenhöhe uns bewegen, mhm. noch zumindest. Und das tun wir aber nur dann eben, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Und dort, wo die EU das tut, in der Handelspolitik zum Beispiel, da sind wir sehr, sehr stark. Also wir haben mit Japan, mit Korea, mit den Mercosur-Staaten in Lateinamerika echt gute Handelsverträge ausverhandelt, die wir so als Deutschland alleine nie hinbekommen hätten. Da werden wir ernst genommen. Und das führt dann dazu, dass auch europäische Regeln, das nennt man in der Wissenschaft den Brussels-Effekt, in anderen Ländern übernommen werden. Also zum Beispiel hat Japan die europäischen Regeln zum Datenschutz oder zur Produkthaftung eins zu eins übernommen, um mit uns besser handeln zu treiben zu können. Vielen anderen Staaten auch. Wir sehen jetzt bei Trump, dass dieses Modell eben nur dann funktioniert, wenn Europa auch wirklich zusammensteht. Und ich glaube, einer der Gründe, warum wir diesen ungleichen Handelsdeal mit den USA jetzt haben, ist, dass die Sorge war, dass wir zersplittert werden könnten, weil da eben dann schon enormer Druck auch besteht. Und deswegen müssen wir die europäische Einheit bei solchen Themen stärken. Und das Problem ist, dass in außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen wir eben Einstimmigkeit haben. Das heißt, es reicht also eine Stimme aus Ungarn zum Beispiel, wenn Viktor Orban sagt, ich will keine weiteren Sanktionen gegen Russland, dann ist es blockiert. Und dadurch, durch diese Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, lohnt es sich eben für andere Staaten, nennen wir sie mal Russland oder China, einzelne Staaten aus der europäischen Phalanx rauszukaufen, die dann als Proxys Vetos einlegen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass das passiert. Und das schwächt uns eben massiv. Und deswegen brauchen wir eine Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips in der Europäischen Union, damit wir auf globaler Bühne ernst genommen werden.
Wo natürlich auch erstmal alle zustimmen müssen.
Genau, das ist die Krux, dass um künftig nicht mehr einstimmig abzustimmen, wir einmal abstimmen müssen, einstimmig, dass wir es nicht mehr tun. Aber ich hoffe, dass wir uns dazu durchringen.
In Ungarn wird ja auch bald wieder gewählt. Nochmal kurz auf den Zolldeal, den haben Sie gerade schon kurz angesprochen. Ist das nicht ein fatales Zeichen, dass die EU, wenn es wirklich darauf ankommt, dann klein beigibt?
Ja, ich glaube, man muss sich da die Frage stellen, was sind denn die Alternativen? Also ein Handelskrieg mit noch höheren Zöllen ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Vieles, was in diesem Deal, vermeintlichen Deal, ja, so verkündet wurde, unterscheidet sich in der europäischen und amerikanischen Lesart. Also ich freue mich darauf, dass ich tatsächlich mal schwarz auf weiß als schriftliches Dokument sehe, was tatsächlich die Vereinbarung ist, weil jedem Zollabkommen muss das Europäische Parlament zustimmen. Mhm. Das heißt, im Moment gibt es vor allem zwei konkurrierende Erzählungen. Es gibt die Erzählung des amerikanischen Präsidenten, dass Ursula von der Leyen sich zum Kauf von 100 Milliarden Hydrocarbons, also Öl und Gas und ähnlichem, verpflichtet habe. Nur wäre das nicht ihre Kompetenz. Also sie kann ja schlecht zu den Mitgliedstaaten gehen und sagen, du kauf jetzt x tausend Liter Öl.
Hat er nicht sogar noch mehr gesagt, irgendwie die EU gibt 600 Milliarden und er kann damit machen, was er will?
Wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, das schwarz auf weiß zu sehen. Für den Moment ist, glaube ich, vor allem das Ziel, wir sehen ja auch gerade, welche krassen Zölle die Schweiz abbekommt, Kanada abbekommt, andere Staaten abbekommen, den deutschen Unternehmen und den europäischen Unternehmen so viel Planungssicherheit wie möglich zu verschaffen. Und das Wichtigste an dem Deal ist, auch wenn er mit einem PR-Gewinn für die Vereinigten Staaten verbunden ist, dass das ja vielleicht auch dazu beitragen kann, dass wir ein stabileres Fahrwasser kommen, weil ein Great Deal muss man ja nicht neu verhandeln, der kann ja dann erstmal stehen bleiben und wie gesagt gucken, was konkret schwarz auf weiß damit inhaltlich verbunden ist.
Zyniker würden wahrscheinlich sagen, dass wir da wieder beim Appeasement sind.
Handelspolitisch ist es, glaube ich, nochmal was anderes als militärpolitisch. Also wir hoffen mal, dass Grönland
sicher ist. Kleiner Finger, ganze Hand und so, ne?
Klar, aber prinzipiell ist es beides eben ein Ergebnis der Schwäche. Mhm. Also wir dürfen uns als Europäer eben nicht wundern, wenn die regulatorischen Voraussetzungen, die wir hier haben, dazu führen, dass wir kein europäisches Apple, kein europäisches Google, kein europäisches OpenAI entwickelt bekommen, dass wir dann langfristig eben dem Recht des Stärkeren auch in der Handelspolitik unterworfen sind. Und deswegen liegt in diesem Handelsdeal eben auch die zentrale Erkenntnis, dass Europa höllisch aufpassen muss, dass wir nicht den Anschluss an die Welt verlieren oder teilweise ehrlicherweise die Erkenntnis, dass wir ihn schon verloren haben, weil wir uns selbst zu viele Regeln auflegen. Also ein Beispiel, wir haben keine europäische Kapitalmarktunion. Das heißt, in den USA ist es relativ einfach, als egal in welchem der 50 States ich bin, mir an der Börse mich zu kapitalisieren als Startup, um zu wachsen. In Europa haben wir da immer noch einen sehr zersplitterten Markt mit 28 verschiedenen Regeln, deswegen haben wir viel, viel niedrigere Börsenwerte hier, gerade auch bei Startups, als in den Vereinigten Staaten. Und dadurch schwächen wir uns selbst und das müssen wir überwinden.
Bevor wir aufs nächste Thema gehen, Sie haben Sinologie studiert, also China-Wissenschaften. Welche Rolle spielt denn China, wenn es um die Friedenssicherung in Europa geht? Und waren wir vielleicht in manchen Punkten gegenüber China in der Vergangenheit zu naiv?
sind zwei ganz entscheidende Fragen. Ich glaube, zunächst einmal sollte es Europas eigene Aufgabe sein, für Frieden in Europa zu sorgen. Weder die Aufgabe der Chinesen noch der Amerikaner, sondern es, wir 450 Millionen Europäer sollten in der Lage sein, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Mhm. China unterstützt Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, zwar nicht unmittelbar mit militärischen, also mit Waffen, aber mit sogenannten Dual-Use-Gütern, mhm, also mit Gütern, die zum Beispiel Drohnen, mhm, auch militärisch eingesetzt werden können, und auch finanziell durch eine sehr enge Handelsbeziehung. China streitet das ab, aber das gehört einfach zur Wahrheit des Stands der aktuellen Beziehungen dazu und leitet auch wunderbar über zur zweiten Frage. Ich bin sehr dafür, dass wir gute Beziehungen zur Volksrepublik China im handelspolitischen Bereich haben, aber wir sollten uns nicht die Augen davor verschließen, dass es eine wachsende Systemrivalität zwischen unserem Modell liberaler Demokratie und dem chinesischen Wachstums- und Staatsmodell gibt. Und diese Systemrivalität sollte dazu führen, dass wir nicht blauäugig sind, wenn es zum Beispiel um so Fragen geht, wie lassen wir Huawei in kritische Infrastruktur, also lassen wir Huawei 5G-Netze in Deutschland ausbauen. Und da bin ich dafür, dass wir da eben deutlich weniger naiv rangehen und uns an Japan, an Australien, an den Ländern, die dann der öffentlichen Diskussion vielleicht ein bisschen weiter sind, als wir orientieren.
Wir schließen nahtlos mit dem zweiten Thema an, weil das ist auch ein ziemlicher Brocken.
Wie lange halten unsere Sozialversicherungssysteme noch durch? Die finanzielle Lage der Rentenversicherung ist ernst. Auch die Beiträge für die Kranken- und die Pflegeversicherung steigen immer weiter an. Die Rechnungen zahlen immer mehr die jungen Menschen. Je später man geboren ist, desto höher ist die durchschnittliche Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge. Geht der Generationenvertrag überhaupt noch auf? Und was muss passieren, damit junge Menschen sich von der Politik überhaupt wieder ernst genommen und vertreten fühlen?
Wir haben bei dir da oben gerade erst ein Video darüber gemacht, wie immer mehr finanzielle Last auf die jüngeren Generationen geschoben wird. Und die Kommentare waren ziemlich eindeutig. Kaum einer unserer Userinnen und User hat noch Vertrauen in die Regierung oder in die Politik im Allgemeinen, dieses Problem zu lösen. Und seit wir das Video veröffentlicht haben, hat das Kabinett ein erstes Rentenpaket beschlossen. Und surprise, am Ende sollen es wieder die Jüngeren ausbaden. Das System bleibt erstmal bestehen. Beiträge werden erhöht, Rentner werden nicht in die Pflicht genommen und Reformen werden in die Zukunft geschoben. Finden Sie das fair?
Ja, wir haben ein extremes, wirklich extremes Problem bei der Ausfinanzierung der Rente. Und das liegt einfach an unserer Demografie. Also der geburtenstärkste Jahrgang Nachkriegsdeutschland ist der Jahrgang 1964. Und der ist nicht ganz doppelt so groß wie mein Geburtsjahrgang 1996, aber fast. Also deutlich mehr als 50% größer. Ich kann mir bei einem umlagefinanzierten System, und das haben wir ja in Deutschland, also viele Leute denken, ich habe hier mein Leben lang eingezahlt. Das ist richtig. Aber das wurde halt sofort wieder ausgezahlt. Also es findet kein Kapitalaufbau in den Rentensystemen statt. Es ist diese Finanzierungssäule fehlt. Die würden wir gerne einführen, damit wir es langfristig stabilisieren. Aber bei einem umlagefinanzierten System können wir mit der bestehenden Demografie einfach auf Dauer nicht vernünftig wirtschaften. Das führt dazu, dass der Bundeszuschuss, also der Anteil des Bundeshaushalts, der in die Rentenkassen geht, von Jahr zu Jahr steigt. Und damit die Handlungsspielräume unserer Generation aufgefressen werden.
Aktuell um die 130 Milliarden schon?
Ja, irgendwie, muss man sich überlegen.
Ein Viertel des Haushalts.
Genau, zehnmal so viel zum Beispiel wie der Haushalt für Bildung auf Bundesebene.
Jetzt ist es so, der demografische Wandel ist ja nicht neu, der ist ja schon ein paar Jahre klar, so, ja, beziehungsweise ein paar Jahrzehnte. Und trotzdem fliegt er uns um die Ohren. Und Ihre Partei hat seit 1990, ich glaube 25 Jahre von 35 regiert. Hat man da einfach selber auch was verpennt?
Ja, also so viel Ehrlichkeit muss, glaube ich, sein. Parteiübergreifend war es immer unbequem, sich rentenpolitischen Entscheidungen zu stellen. Rentnerinnen und Rentner sind eine wachsende Gruppe, auch eine wachsende wahlentscheidende Gruppe. Und deswegen möchte, glaube ich, in den großen Parteien in diesem Land niemand sich diesem Thema wirklich annehmen. Und deswegen sehe ich es als Aufgabe der jungen Abgeordneten, besonders bei diesem Punkt Druck zu machen und zu sagen, wir brauchen alternative Finanzierungsmodelle, wie zum Beispiel die Frühstartrente, die wir auch im Koalitionsvertrag stehen haben, die dafür sorgen, dass zumindest mittelfristig unser Rentensystem wieder stabilisiert wird, dadurch, dass so eine kapitalgedeckte Säule aufgebaut wird, weil sonst schaffen wir es auf Dauer nicht, wenn künftig 1,5 Arbeitnehmer einen Rentner tragen sollen. Das ist finanziell einfach nicht mehr darstellbar.
Da haben Sie gerade gesagt, Wahlen werden mit den Stimmen der Alten gewonnen. Das weiß keiner so gut wie Ihre Partei, aber auch die SPD nicht. Mhm. Also je älter die Menschen geworden sind, desto häufiger haben sie Union oder die Sozialdemokraten gewählt. Wie viel Angst hat man wirklich davor, jetzt unbequeme ja, Herausforderungen oder Zumutungen dieser großen Wählergruppe auch wieder aufzubürden und dann diese Menschen zu verlieren bei der Wahl.
Also ich glaube, es würde eben schon helfen, wenn man bei diesen Diskussionen nicht in Sozialpopulismus verfällt. Also niemand missgönnt Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, eine gute und auskömmliche Rente. Es geht also nicht um ein Respektproblem, es geht schlichtweg um ein mathematisches Problem. Können wir uns das leisten? Und die meisten alten Menschen, die ich kenne, sagen mir, dass sie sich selbst wünschen, dass für ihre Enkel ein Land besteht, in dem diese Enkel auch noch einen finanziellen Spielraum haben und der nicht komplett ausgefressen wurde durch Rentenzuschuss und kollabierende Sozialsysteme. Also diese Generationengerechtigkeit und Fairness, die wollen wir nicht durch ein Gegeneinander der Generationen erreichen, sondern durch ein Miteinander, durch ein gemeinsames Verantwortungsgefühl. Mhm. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von anderen, die gerne Politik in wir und die Identitätskategorien denken. Mhm. Und da verweigere ich mich. Also ich möchte nicht die Jungen gegen die Alten. Mhm. Erstens sind diese Kategorien eh immer Quatsch, weil es das nicht gibt, also die und die, aber zum anderen auch, weil es nicht zielführend ist, wenn wir ein zukunftsfähiges Sozialsystem aufbauen wollen.
Mhm. Jetzt beispielsweise, wir können mal darüber reden, was es für Optionen gibt, wie man das System generationengerecht aufstellen kann. Also jetzt gerade eben so haben Sie schon die Frühstartrente angesprochen. Sagen Sie mal zwei Sätzen, was das ist.
Frühstartrente bedeutet, dass ab dem 6. Lebensjahr der Bund in ein Konto treuhänderisch Geld einzahlt für jeden, der im Land lebt, bis zum 18. Lebensjahr und das auf dem Kapitalmarkt investiert.
Das sind 10 Euro im Monat im Gespräch, ne?
Genau, beispielsweise als Größenordnung. Und ab dem 18. Lebensjahr kann man dann selbst darauf zusätzlich einzahlen, privat vorsorgen und damit, wenn dann diese Generation, die Frühstartrente bekommen hat, selbst mal in die Rente geht, entlasten wir eben die gesetzlichen Renten massiv, weil wir einen kapitalgedeckten, also nicht durch Umlagen von der gegenwärtigen Generation zu finanzierenden Rentenanteil haben. Und das wäre zumindest das Strukturproblem, was wir im deutschen Rentensystem haben, dass immer weniger Leute perspektivisch einzahlen, aber immer mehr länger leben, würden wir dadurch lösen.
Es wird aber natürlich ein bisschen dauern, bis das greift. Und die großen Probleme sind ja jetzt wirklich die nächsten, perspektivisch die nächsten 30 Jahre. Pi mal Daumen, solange wie die Boomer-Generation halt lebt. Also, wie kommen wir daran? Also jetzt gerade der Baum brennt.
Genau. Deswegen brauchen wir, glaube ich, eine sehr ehrliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Haltelinien und ob das, was wir so an Rentengeschenken zusätzlich vereinbart haben, zum Beispiel Mütterrente, in dieser Form finanzierbar ist.
CSU-Wahlgeschenk?
Muss man sich eben fragen. Also nichts dahinter, also dahinter steht ja nicht, dass wir Müttern oder Menschen, die nicht einzahlen konnten, weil sie sich um eine Familie gekümmert haben, das nicht gönnen würden. Sondern es ist eben einfach eine Frage, können wir uns das leisten? Und da muss man sehr auf das Gesamtpaket schauen. Wir haben eben als junge Gruppe von Anfang an gesagt, wir wollen da nicht destruktiv dran gehen. Also wir sind bereit, auch Entscheidungen mitzutragen, wenn im Gegenzug aber eine klare Finanzierungsperspektive da ist. Und das gilt eben auch hier für diese Frage. Ich habe das Glück, dass ich nicht im Ausschuss für Arbeit und Soziales das detailliert mitverhandeln muss, weil das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das machen die Kollegen Johannes Winkel und Pascal Reddick, die beide sehr aktiv in diesen Themen sind. Und das wird eine große Herausforderung. Also was heißt es konkret quasi, wie lösen wir das bei den Boomern? Wir müssen dafür sorgen, dass wir stabilisieren die Zahl der Leute, die einzahlen, durch Fachkräftezuwanderung, durch eine Mobilisierung des Arbeitsmarkts, durch mehr Wirtschaftswachstum. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nur eine Volkswirtschaft, die wächst, kann dafür sorgen, dass ein Sozialsystem vernünftig ausfinanziert wird. Und bei der Empfängerseite müssen wir eben Maß halten, so unpopulär das klingt, damit wir es uns leisten können.
Heißt das, dass man auch unter die 48% gehen muss, wie jetzt gerade das Rentenniveau ist?
Ja, also perspektivisch auf jeden Fall. Also man kann jetzt diskutieren, wie lange man das stabilisieren halten möchte. Und man muss sich auch klar machen, je länger wir das je länger wir das stabilisieren, desto teurer wird es.
Also das ist ja auch Steuergeld, was da jetzt gerade quasi als Zuschuss mit reingeht. Ja. Nochmal vielleicht kurz zu der Mütterrente, weil das interessiert mich, weil die SPD wollte die nicht. Sie wollten ja auch nicht. Wie stelle ich mir das vor? Sind dann irgendwie Markus Söder und Alex Dobrindt hingegangen und haben gesagt, wir wollen aber und dann haben sie es gekriegt?
Ich war nicht bei den Koalitionsverhandlungen dabei, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Aber man redet.
Also am Ende sind solche Sachen immer Kompromisse und es gibt ja auch gute Argumente aus Sicht der Befürworter der Mütterrente, warum man das möchte. Also es gibt eine materielle Ungerechtigkeit gegenüber Müttern, die eben sich um Familie gekümmert haben, was super wichtig ist, was ja auch was gegen den demografischen Wandel und für die Tragfähigkeit der Sozialversicherungssysteme tut. Und dann gibt es eben diese Kompromisse, die man politisch schließt. Und das ist ja an sich auch erstmal nicht eine Schwäche unseres Parteiensystems, dass wir Kompromisse schließen, dass nicht einer sagt, so machen wir es und so wird es dann auch gemacht, sondern dass dadurch auch ein Interessensausgleich stattfindet. Nur dieser Kompromiss, dieser Kompromiss darf halt nicht zulasten der jungen Generation gehen. Mhm.
Ihre Partei wollte bei der Rente schon länger auf den Kapitalmarkt setzen, wie es viele Länder tun. Mhm. Davon ist zumindest jetzt gerade im ersten Rentenpaket noch nichts zu sehen. Warum nicht?
Naja, also für das gesamte Rentenpaket gehört die Frühstartrente dazu. Mhm. Und das ist auch unsere klar formulierte Erwartung, dass die Teil des Gesamtpakets sein wird.
Was ist mit der klassischen Aktienrente wie in Schweden, wie es beispielsweise die FDP schon lange wollte? Ist das was, wo Sie auch sagen würden, jo, das wäre was für uns?
Also prinzipiell bin ich persönlich gegenüber allen kapitalmarktbasierten Modellen offen. Einzelne Ländersysteme lassen sich nur sehr bedingt kopieren. Das schwedische Modell hat ein paar praktische Übertragungsprobleme auf den deutschen Kontext, weil wir einfach historisch ein anderes und unterschiedlich gewachsenes System mit Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteilen und ähnlichem haben. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass wir auf jeden Fall eine kapitalmarktgedeckte Säule haben.
Kurz für den Kontext, da in Schweden werden, glaube ich, 2 oder 2,5% des Bruttolohns am Kapitalmarkt angelegt. Hm. Und das Geld kriegt man auch selber wieder raus. Hm. Man kann ja generell mal auf andere Länder schauen. Polen wagt jetzt die Rentenrevolution und da soll es ein persönliches Investmentkonto geben, über das die Menschen in Bankeinlagen, Anleihen, Investmentfondsanteilen, Aktien oder ETFs investieren können. Und zwar steuerfrei bis zu einem Betrag von umgerechnet rund 23.000 Euro. Und das Ganze soll schon nächstes Jahr losgehen. In Deutschland ist das undenkbar. Und dann denke ich mir, warum eigentlich?
Gute Frage. Also ich finde, das sollte so in diese Richtung zu denken. Sollte denkbar sein. Wir brauchen eben eine stärkere Kapitalmarktbeteiligung an unserem Rentensystem und wenn wir da von anderen europäischen Ländern lernen können, sollten wir das tun. Wie gesagt, nicht eins zu eins übertragen, weil an vielen Punkten muss man da einfach schauen, was passt zu unseren Sozialversicherungssystemen, auch auf der handwerklichen Ebene, aber von anderen europäischen Ländern dieser Frage zu lernen, ist wichtig.
Das Portal soll, ich glaube, in 9 Monaten programmiert werden. In Deutschland wäre da nicht mehr ausgeschrieben, wer das dann machen sollte. Und das ist doch schon wild, oder?
Das bringt uns ja zu einem anderen ganz wichtigen Thema, nämlich die Frage der Staatsreform. Also was können wir denn dafür tun, dass dieses Gefühl, was sich bei Leuten im Alltag einstellt, dieser Staat funktioniert nicht mehr richtig in seinen Grundaufgaben. Es dauert alles viel zu lange. Jedes Mal, wenn man die Deutsche Bahn fährt, erlebt man das ja schon im Alltag irgendwie so ein bisschen. Wie lösen wir das? Und da ist, glaube ich, die ganz, ganz entscheidende Frage, dass wir anfangen zu entbürokratisieren, nicht nur in der Rhetorik. Das sagt ja jede Bundesregierung, will irgendwie entbürokratisieren, will Lasten abbauen, will bei Ausschreibungsverfahren das Ganze lockerer gestalten.
Klingt auch schön.
Flexibler, genau. Aber es wird halt nie getan. Also wenn man sich effektiv anschaut, wie viel Bürokratie aufgebaut wird, dann gibt es immer wieder einzelne Gesetzgebungsvorhaben, die das sehr schnell zunichte machen. Und da müssen wir, und da setze ich große Hoffnung jetzt auf das neue Ministerium für Staatsmodernisierung mit Carsten Wildberger und auch dem zuständigen Staatssekretär mit Philipp Amthor, dass wir große Fortschritte in der Staatsmodernisierung in den nächsten Jahren machen.
Hm. Bin ich sehr gespannt. Philipp Amthor, auch ein gern gesehener Gast hier schon in dem Podcast gewesen. Als Wirtschaftsministerin Katharina Reiche gesagt hat, dass wir alle länger arbeiten müssen, hat das große gesellschaftliche Empörung ausgelöst. Wie haben Sie den Vorstoß wahrgenommen?
Ich fand den mutig und ich fand den richtig. In einem Land, in dem die Lebensarbeitszeit, in dem die Lebenserwartung steigt, in dem perspektivisch weniger Kinder geboren werden, müssen wir natürlich eine ehrliche Debatte über die Lebensarbeitszeit führen. Und da muss man, glaube ich, von Berufsgruppe zu Berufsgruppe differenzieren. Also da wird der berühmte Beispiel des Dachdeckers bemüht, der natürlich mit 70 nicht mehr aufs Dach steigen kann.
Aber einmal sind wir alle Dachdecker in der Debatte.
Genau, aber wenn wir uns halt ehrlich machen, ein Großteil der Bürojobs, da wäre diese Möglichkeit durchaus gegeben. Also ich denke jetzt in meiner eigenen Familie, meine Mutter ist Hochschullehrerin, die soll bald pensioniert werden, aber die könnte sich durchaus vorstellen, noch einige Jahre zu arbeiten. Das heißt, wir müssen also im ersten Schritt auch den Leuten, die freiwillig länger arbeiten möchten, die Möglichkeit dazu geben. Das ist auch wichtig, damit keine Talentverluste entstehen. Wir haben die sogenannte Aktivrente, die wir auch vorhaben, dass wir steuerlich begünstigen, wenn Leute länger arbeiten wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, dass diejenigen, die sich bereit erklären, länger zu arbeiten, auch was davon haben. Und da müssen wir natürlich auch, das steht auch im CDU-Grundsatzprogramm, darüber nachdenken, wie wir das Lebensalter und die Lebenserwartung an die Lebensarbeitszeit koppeln.
Es ist ja auch so, dass das ja nicht nur die Rente ein Problem ist in Deutschland, sondern halt eben auch alle anderen sozialen Systeme. Wir haben die Pflegeversicherung, die uns um die Ohren fliegt. Wir haben die Krankenversicherung, die uns um die Ohren fliegt, die natürlich auch immer teurer wird, je älter Menschen werden. Wie kann man denn da schauen, dass es eben nicht nur junge Menschen trifft? Es gibt ja beispielsweise auch von ökonomischen Vorschlägen, die sagen, okay, wir haben zwar jetzt die Pflegeversicherung, aber vielleicht muss man dieser wirklich langlebigen und großen Generation der Boomer mal zumuten, dass sie ein Jahr ihrer Pflege, wenn sie denn das Kapital selber hat, selber trägt. Muss man da nicht auch mal überlegen, wie man da einfach auch die Generation selber dann in die Pflicht nimmt mehr, damit nicht die Jungen alles zahlen?
Ja, also wir brauchen eine faire Lastenverteilung zwischen den Generationen, wenn es um diese Frage geht. Dazu gehört aber auch, dass die Realität von vielen Pflegenden heute schon ist, dass es finanziell enorme Belastungen darstellt. Auch da, ich habe das aus eigener familiärer Erfahrung, meine Großmutter ist pflegebedürftig und ich erlebe, was die Pflegebürokratie, was diese Einstufungsverfahren, was das mit Angehörigen und Menschen macht, das ist nicht immer einfach. Und deswegen müssen wir, glaube ich, eher darüber nachdenken, in welchen Ländern Europa, die eine ähnliche Demografie haben wie wir, funktioniert Pflege gut. Und wie können wir das in diese Richtung fortentwickeln? Ich denke da zum Beispiel an die Niederlande, die gut funktioniert ist und finanziell auch gut ausgestattetes Pflegesystem haben. Bei der Krankenversicherung haben wir die Diskussion über die Krankenhausreform, genau aus diesen Gründen. Welche Form von qualitativ hochwertiger Medizin können wir uns auf Dauer in Deutschland leisten, müssen wir uns auch leisten, weil über kurz oder lang werden wir alle selbst in diesem System sein. Und dann möchte ich, also wenn ich später mal alt bin und ins Krankenhaus möchte, genauso wie ich das heute für meine Angehörigen möchte, dass sie eine würdige und angemessene medizinische Versorgung haben. Und dass wir nicht in einem medizinischen System sind, was kurz vor dem Kollaps steht. Also im Ziel sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass wir da eine ehrliche Strukturdiskussion führen. Und ich bin froh, dass wir da Fachpolitik haben, die sich sehr tief mit diesen Themen auseinandersetzen, weil das kann man nur sehr, sehr schwer oberflächlich beantworten.
Muss man denn aber auch über Leistungskürzungen sprechen im Gesundheitssystem? Also wir haben, glaube ich, das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt und wir liegen qualitativ nur im Mittelfeld, wenn ich die Erhebung richtig im Kopf habe.
Die Frage ist eben, welche Potenziale es da zu heben gibt. Das ist richtig, wir sind relativ teuer und unsere Lebenserwartung ist verglichen mit anderen europäischen Staaten eher mittelmäßig. Welche Gründe es dafür gibt. Und das kann durchaus sein, dass man da viel administrativ verschlanken kann. Es kann natürlich auch sein, dass wir in manchen Feldern auch aufgrund von anderen Lebensverhaltensmustern, also beispielsweise Alkoholkonsum, Tabakkonsum, die Lebenserwartung niedriger haben als in vergleichbaren europäischen Staaten. Also da muss man, glaube ich, sehr differenziert hinschauen. Aber ich bin kein Gesundheitspolitiker und ich maß mir deswegen auch nicht an, inhaltlich da tiefer drüber zu diskutieren können.
Warum traut man sich denn nicht eine große Revolution zu und geht beispielsweise an die privaten Krankenversicherungen ran? Also die profitieren zum Beispiel ja massiv von der Beihilfe für Beamte, die ja auch aus dem allgemeinen Haushalt, also von allen finanziert wird. Muss man da nicht viel mehr, also gleiches Spiel wie bei der Rente, schauen, dass alle in ein System einzahlen?
Die Frage ist, was hat man dadurch strukturell tatsächlich gewonnen? Also heute ist es so, dass...
Kurzfristig erstmal eine Entlastung, gerade kurzfristig brauchen wir die.
Also bei sowohl der Krankenversicherung-Zusammenlegungsdiskussion als auch bei Rente- und Pensionen-Zusammenlegungsdiskussion verändert sich ja nur dann was, wenn man die Auszahlungsansprüche, die auf der anderen Seite, beziehungsweise die Leistungsansprüche miteinander anpasst. Und das heißt also konkret, man müsste, wenn man die private Krankenversicherung abschafft, eben einerseits wäre man bereit, auf viele zusätzliche Einnahmen zu verzichten, die durch Privatpatienten heute in das Gesundheitssystem fließen. Und auf der anderen Seite würde man das Leistungsniveau eben für die Privatpatienten, die dafür bereit sind, mehr zu zahlen, absenken. Ob das insgesamt zu einem besseren medizinischen System für alle führt, habe ich meine Zweifel.
Und von der Signalwirkung her, dass alle gleich sind vor dem System?
Ja, aber dann schauen Sie mal nach Großbritannien, wo man mit der NHS genau diese Diskussion politisch immer wieder hat, die jetzt im gesamteuropäischen Vergleich, glaube ich, nicht zu den führenden Gesundheitssystemen führt. Also
Das hat, glaube ich, ein paar andere Gründe noch.
Sicher, aber ich glaube, Systemdiskussionen, ähnlich wie bei anderen, ne, wir haben ja irgendwie über das Schulsystem, haben wir auch jahrzehntelang diskutiert, ob wir es jetzt dreigliedrig haben wollen oder Gesamtschulen, bis wir eigentlich festgestellt haben, dass es andere Faktoren wie die Lehrerausbildung, die Größe der Schulklassen sind, die viel, viel wichtiger sind als die Systemfrage. So ist es eben auch hier. Ich glaube, die Systemfrage führt uns nicht weiter, sondern wir müssen mehr über die Ausgestaltung des Systems diskutieren.
Bärbel Bas hat gerade erst nochmal die Forderung bekräftigt, dass man zumindest bei der Rente, vielleicht trennen wir das mal kurz, auch nochmal, eigentlich ist das gleiche System im Grünen, nur halt in zwei verschiedenen Ausprägungen, dass man da auch Beamte, Selbstständige und auch Abgeordnete mit einbeziehen sollte und dass die in die gleiche Rentenkasse einzahlen sollten. Da sperrt sich die Union ziemlich. Man muss, glaube ich, dazu sagen, die bestehenden Ansprüche von Beamten kann man eh nicht mehr beschneiden. Da müsste man quasi sagen, in Zukunft ab Generation X gibt es ein neues System, dann kriegen die Beamten auch dann irgendwie andere Ansprüche und sowas. Ist das nicht perspektivisch was, wo man ran muss?
Das Problem ist, es ist ja Teil eines Gesamtpakets der Beamtenbesoldung. Also wenn ich mich in ein Beamtenverhältnis gegenüber dem deutschen Staat begebe, dann verzichte ich auf bestimmte Rechte. Ich verzichte auf das Streikrecht. Mhm. Ich kann jederzeit durch den Staat versetzt werden, in einer Form, in der es in anderen, auch öffentlich-rechtlichen Angestelltenverhältnissen nicht ohne weiteres möglich ist. Und im Gegenzug habe ich eine bestimmte Verlässlichkeit im Kündigungsrecht und zum Beispiel auch in der Alters- und Krankenversorgung. Und die Frage ist, wollen wir dieses Gesamtpaket aufkündigen oder nicht? Und es spricht, glaube ich, viel dagegen, das zu tun, weil ich glaube, die Beamtenschaft am Ende nicht das Problem ist, sondern eher die Zahl der Leute, die im öffentlichen, also nicht der Beamtenstatus, sondern die Zahl der Leute, die wir insgesamt in öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen haben, dass wir seit Jahren in Ministerialbürokratien zum Beispiel massiv Stellen aufbauen, ohne dass so richtig erkennbar ist, welcher Leistungsgewinn dadurch auf der anderen Seite stattfindet. Also das Problem ist nicht der Beamtenstatus, sondern wie viele Leute davon profitieren.
Also lieber weniger Beamte, gerade wenn man jetzt mal guckt, es steht ja eine KI-Revolution bevor. Das heißt, viele dieser Jobs, ich will sie nicht kleinreden, aber werden sicherlich auch von künstlicher Intelligenz zumindest in Teilen übernommen werden können dann. Es ist halt eine Frage auch irgendwie, dass man sich da halt aber auch, ja, je mehr Leute man einstellt, desto, wir haben es gerade angesprochen, das Kündigungsrecht ist da so, wenn man sich die aufhalst, in Anführungsstrichen, dass man dann irgendwie ein Problem kriegt?
Ja, also wir haben einen massiven Stellenaufwuchs in Bundesministerien. Ich glaube, von 2018 bis 2024 42% mehr Stellen der B-Besoldung. Die B-Besoldung ist quasi die Chefebene, die höchste Besoldungsebene. Und das muss sich dringend verändern. Also wir haben uns ja im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, insgesamt pro Jahr 2%, also 2% und insgesamt 8% Stellen abzubauen in der Bundesverwaltung. Und das ist eine Aufgabe, die wir jetzt ran müssen.
Ist es nicht gerade noch angestiegen jetzt erstmal in den letzten 3 Monaten?
Bei der Neuaufteilung der Ministerien sind in einzelnen Ministerien neue Planstellen geschaffen worden. Ja. Umso wichtiger, dass wir jetzt da wieder runterkommen.
Dann vielleicht ein kurzes Plädoyer für junge Menschen. Warum sollten die überhaupt in Vollzeit arbeiten, wenn sie merken, dass ihre Gehaltserhöhungen effektiv durch steigende Beiträge direkt aufgefressen werden und die dann sagen, ja, dann mache ich halt 4 Tage Woche, Steuer auf Freizeit ist null, habe ich mehr ein leichteres Leben und ganz ehrlich, reich werde ich ja eh nicht mit.
Das ist ein super Punkt, den Sie da ansprechen, nämlich die Frage unseres Gesellschaftsvertrags. Ist es möglich, aus eigener Leistung gesellschaftlichen Aufstieg sich zu erarbeiten? Und da haben wir einerseits das Problem, dass wir durch die Einführung des Bürgergelds, sagen wir mal, am unteren Ebene des Lohnniveaus nicht mehr das Gefühl haben, dass es ausreichend Abstand gibt zwischen denen, die im eher niedrigen Lohnbereich beschäftigt sind und denen, die nicht arbeiten. Und auf der anderen Seite in sagen wir, den mittleren Lohnsegmenten das Gefühl, alles, was ich an Mehrarbeit leiste, wird mir wegbesteuert. Und an diese beiden zentralen Stellschrauben müssen wir ran, durch eine Reform des Bürgergelds und auch durch eine Entlastung mittlerer Einkommen, weil nur so kann es uns gelingen, dass dieses Leistungsversprechen, wenn ich mehr arbeite, habe ich auch was davon. Und es lohnt sich aus eigener Arbeit, den Aufstieg in die Mittelschicht zu schaffen, nur dadurch verwirklichen können.
Bevor wir hiermit durch sind, was ist Ihr Hot Take, wenn Sie jetzt eine Forderung durchbringen könnten, um in diesem Bereich jetzt eine Entlastung für junge Menschen zu bringen? Was wäre das, was Sie veranlassen können?
Naja, also in dem Bereich Arbeit und Soziales insgesamt? Oder?
Ja, generell bei der finanziellen Entlastung an der Stelle.
Mein Hot-Tag ist, dass wir das Bürgergeld abschaffen müssen und durch eine soziale Sicherungsmechanismus wie bei Hartz IV wieder einführen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Hot-Tag ist. Ich habe den Eindruck, dass ein Großteil der Menschen in diesem Land es teilt. Aber im politischen Berlin scheint es noch immer ein Hot-Tag zu sein.
Ich glaube, das würde nicht ansatzweise diese Lücke füllen.
Nee, aber es ist ein wichtiger Beitrag, um Leistungsgerechtigkeit in unserem Land wiederherzustellen. Und den einen magischen Pfeil, um diese Lücke zu füllen, den gibt's nicht. Es ist eine Kombination aus Maßnahmen, die uns dazu bringen muss. Zweiter Hot-Take wäre zu sagen, wir brauchen eben einen systemischen Wechsel in Richtung eines kapitalgedeckten Rentensystems. Wir müssen da noch viel, viel mehr tun. Aber beides ist eben nicht über Nacht darstellbar und deswegen sollten wir mit dem anfangen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Ich glaube, dieses Thema wird uns noch das eine oder andere Jahr beschäftigen. Wagen wir zum Ende noch mal einen kurzen Ausblick. Wenn man in 4 Jahren auf die Bilanz dieser Regierung schauen wird, was glauben Sie, wird das Wichtigste sein, das sie erreicht haben wird?
Ich hoffe, dass diese Regierung in 4 Jahren zurückschauen kann, sagen kann, der Frieden in Europa ist sicherer als vorher. Die Wirtschaft wächst wieder. Also wir haben jetzt ja ganz viel über die sozialen Sicherungsmechanismen gesprochen, aber eigentlich gar nicht, wer die finanziert. Und das kann nur mit einer funktionierenden, wachsenden, gesunden Volkswirtschaft passieren. Und unser Wachstumsmodell hat enormen Schaden erlitten in den letzten Jahren. Und das wiederherzustellen, ist eine ganz, ganz große Aufgabe für diese Bundesregierung. Und drittens hoffe ich, dass wir die zentralen gesellschaftlichen Konfliktpunkte, die wir haben, wie zum Beispiel eine Migration, entschärft bekommen haben durch eine funktionierende Migrationswende. Und wenn es die 3 Punkte gelingt, dann haben wir eine erfolgreiche Wahlperiode.
In welchem Bereich sind Sie aktuell überhaupt noch nicht happy, wo wir stehen?
Naja, wir stehen ja ganz am Anfang dieser Koalition. Das heißt, die Probleme, die wir im Wahlkampf beschrieben haben, die sind zum großen Teil noch da. Wir sind jetzt am Anfang mit der Migrationswende, aber wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Wir haben noch nicht angefangen mit den Reformen der sozialen Versicherungssysteme, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Zum Beispiel Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs beim Bürgergeld.
Wie lange dauert das ungefähr?
Das müssen Sie das zuständige Ministerium fragen. Ich hoffe, dass wir das zügig umsetzen, weil all das, worauf wir uns im Koalitionsvertrag vereinbart haben, sollten wir auch umsetzen. Sonst macht es ja keinen Sinn, Koalitionsverträge zu schließen. Und
fragen Sie mal bei der Ampel nach, wie das funktioniert hat.
Ja, aber wir sind ja nicht die Ampel.
Noch nicht. Der Vibe ist jetzt auch nicht gerade so alles so happy-go-lucky.
Nee, ist er, glaube ich, nicht, weil da die meisten, die hier sitzen, schon verstanden haben, dass so viele weitere Chancen die politische Mitte in diesem Land ja nicht mehr bekommt. Also wenn es uns in dieser Regierung nicht gelingt, was ist denn dann die Alternative dazu? Und das müssen wir, glaube ich, sehr ernst nehmen, dass wir uns jedes Mal, auch wenn man sich vielleicht mal irgendwie über den anderen geärgert hat, wieder zusammenreißen und sagen, wir haben ein Interesse daran, dass diese Koalition gelingt und erfolgreich für unser Land regiert.
Teilweise steht die AfD in den Umfragen mit der Union mittlerweile gleich auf oder zieht sogar vorbei. Im nächsten Jahr wird gleich in 5 Bundesländern gewählt. Wie viel Sorge haben Sie mit Blick auf 2026?
Ich habe insofern dieselben Sorgen, glaube ich, wie alle politischen Beobachter im Moment, dass wir nicht konsequent genug den Politikwechsel umgesetzt bekommen, den wir versprochen haben. Die Leute dadurch das Vertrauen verlieren in uns und dann sagen, okay, dann brauchst du vielleicht doch die AfD. Und das müssen wir vermeiden. Das ist unsere Aufgabe. Und dann werden wir uns in den nächsten Monaten messen lassen müssen, ob uns das gelingt. Wenn uns das gelingt bis Frühjahr, dann habe ich die Hoffnung, dass entsprechend in Baden-Württemberg der Wechsel klappt. Also ich glaube, dass der Manuel Hagel, der dort als Ministerpräsident kandidiert, eine super Wahl für das Land wäre. Das ist ein junger, super dynamischer Typ, der ganz viele innovative Ideen hat, wie er das Land wieder nach vorne bringt. Dass wir in Rheinland-Pfalz nach Jahrzehnten einer Ampelregierung den Wechsel schaffen und dass wir in Sachsen-Anhalt verhindern, dass die AfD ein Land in die Regierungsunfähigkeit führt und mit Sven Schulze dort auch der Wechsel ansteht.
Was, Jahrzehnte? Ich glaube, das waren 2 Perioden, oder?
In Rheinland-Pfalz seit 1994.
94 ist eine Ampel da?
Also vielleicht zwischendurch auch mit Rot-Grün, aber auf jeden Fall seit 94 SPD-Ministerpräsident. Also seitdem
SPD auf jeden Fall, ja. Genau. Aber ist es vielleicht manchmal auch gar nicht mal so gut, dass alle 2 Tage irgendeine Umfrage von irgendeinem Institut rauskommt? Und ich meine, wir haben ja gerade drüber geredet, die neue Regierung steht relativ am Anfang. Ist das manchmal so ein bisschen alarmistisch, wenn man alle 2 Tage auf eine neue Umfrage guckt, wo dann irgendwie bei der AfD dann doch nochmal ein Prozentpünktchen weiter noch hochgegangen ist?
Ich glaube, wir sollten uns nicht beeindrucken lassen von tagesaktuellen Umfragen. Ja. Trends lassen sich natürlich schon daraus ablesen, aber das, was wir in den Koalitionsvereinbarungen miteinander vereinbart haben, wird ja nicht dadurch falsch oder weniger gültig, dadurch, dass jetzt sich eine Stimmung im Land in die eine oder die andere Richtung bewegt. Also man darf sich, glaube ich, also es ist wichtig, auf Umfragen insofern zu schauen, als dass man weiß, wie die Stimmung im Land ist. Aber man sollte sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen, in dem, was man tut. Sondern man sollte das tun, was man versprochen hat, für das man angetreten ist in der Wahl. Dann hat man, glaube ich, auch langfristig Glaubwürdigkeit.
Treue Hörerinnen und Hörer wissen es, wir gehen hier im Podcast immer mit Musik raus. Welcher Song ist denn Ihr persönlicher Sommerhit?
Mein persönlicher Sommerhit? Also ich hätte mich jetzt tatsächlich besser auf diese Frage vorbereitet.
Das ist der Spaß an der Sache, dass man sich darauf nicht vorbereitet.
Mein persönlicher Sommerhit.
Irgendwas, was bei Ihnen rauf und runter läuft.
Ich persönlich höre ganz unterschiedliche Songs. Im Moment Chiago, wie du manchmal fehlst, mit Zartmann, auch wenn politisch wir nicht auf einer Linie sind, aber es ist ein ganz nicer Hintergrundsong für den Sommer.
Dann Grüße an dieser Stelle an Chiago und wir gehen damit raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
die Funk-Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig...
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, mhm. Alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, hören wir nochmal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal.
Nico.
Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund. Ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Warte, und wir laden dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.